Berliner Ringbahnbrücke, der A100, soll Anfang kommender Woche beginnen. Das teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft mit. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt. Die Brücke kann nicht gesprengt werden wegen der anliegenden Wohngebäude. Deshalb soll sie zerkleinert werden. Der Abriss soll bis Ende April abgeschlossen sein. Dann soll auch der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Im Anschluss wird eine neue Brücke gebaut, laut der Planungsgesellschaft wieder mit 3 Spuren pro Fahrtrichtung. Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Kalajdzic ist in einem Korruptionsprozess zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Berlin hat die 58-Jährige der Bestechlichkeit schuldig gesprochen, den mitangeklagten Chef einer Werbeagentur wegen Bestechung. Die SPD-Politikerin hatte für die Planung ihrer Hochzeit eine Agentur ausgewählt, die später den Auftrag für eine Werbekampagne für die Gesundheitsverwaltung erhielt. Eine Rechnung für ihre Leistungen stellte die Agentur nicht. Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer sah es als erwiesen an, dass Kalajdzic die Kosten für Organisation und Feier nicht in Rechnung gestellt wurden, weil sich der Firmenchef davon Vorteile versprochen habe. Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben droht ein unbefristeter Streik. In einer Urabstimmung haben 95,4% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dafür gestimmt. Das berichtet die deutsche Presseagentur und beruft sich auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Streik tatsächlich kommt, ist noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommende Woche eine Schlichtung läuft. Die Schlichter sind Brandenburgs früherer Ministerpräsident Platzek für die BVG und Thüringens Ex-Regierungschef Ramelow für Verdi. China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden. Zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt der USA, Waren aus fast allen Ländern der Welt mit höheren Zöllen zu belegen. Chinesische Produkte hat US-Präsident Trump mit zusätzlichen 34% Einfuhrzoll belegt. Der RBB hat der Belegschaft sein Konzept für die Sanierung des Senders vorgestellt. Geplant sind schlankere Strukturen, der Abbau von Führungsebenen, die Zusammenlegung von Organisationseinheiten und ein verändertes Programmangebot. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Zum Beispiel soll im RBB Fernsehen das erfolgreiche Format Der Tag auf den Samstag ausgeweitet werden und damit das Heimatjournal inhaltlich übernehmen. Im Hörfunk sollen die Nachrichtenredaktionen aller Programme zusammengehen. Bei den Angeboten für das jüngste Publikum konzentriert sich der RBB auf die Marke Unser Sandmännchen und will die Produktion des Podcasts Ohrenbär einstellen. Insgesamt will der RBB Personal- und Honorarkosten in Höhe von 22 Millionen Euro sparen, 9 Millionen Euro, um die Zahlungsfähigkeit im kommenden Jahr zu sichern und 13 Millionen Euro für die digitale Transformation. Die Gesamtsumme entspricht einem Umfang von 254 Stellen.
Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat die Drohungen von US-Präsident Trump entschieden zurückgewiesen, Grönland zu übernehmen. Bei einem Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk betonte sie die Bedeutung nationaler Grenzen. Unsere Korrespondentin für die Region, Sophie Donges.
Grönland gehöre den Grönländern, betonte die dänische Regierungschefin Frederiksen gleich am Anfang und erteilte damit erneut eine Absage an den US-amerikanischen Präsidenten Trump, der Grönland für sich beansprucht. An die Bevölkerung auf der Insel gerichtet, sagte Frederiksen, sie verstehe, dass die Menschen sich unsicher gefühlt haben. Doch, so Frederiksen wörtlich, der Sturm habe vermutlich gerade erst begonnen. Seit Ende vergangenen Jahres wiederholt der US-amerikanische Präsident, dass Grönland zu den USA gehören müsse. Erst vergangene Woche hatte ein Besuch des US-Vizepräsidenten Vance auf der Insel für große Aufregung gesorgt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend ein freundlicher Wechsel aus viel Sonne und lockeren Wolken. Zurzeit in Berlin-Rudow 20 und in Spandau 23 Grad, in Grünow 18 und in Senftenberg 23 Grad. Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen teils sonnig, teils wolkig, es bleibt trocken bei 9 bis 14 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg.
Und dazu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen mit Run the Rough Cats Inside Out.
Radio 3 am Nachmittag, 3:10 haben wir es jetzt.
Werden die Berliner Bühnen privatisiert? Die Sorge, die geht bei den Berliner Theatern um. Radio 3 hat heute Morgen darüber berichtet. Eine RBB-Anfrage dazu an den Senat blieb zunächst unbeantwortet und inzwischen hat sich der RBB beim Senat noch einmal gemeldet und klarstellen können, es wird nicht privatisiert. Im offenen Gespräch allerdings seien mögliche Rechtsformen wie beispielsweise öffentliche Stiftungen. Und was das für die Theater bedeuten könnte, möchte ich nun auf Radio 3 mit Professor Thomas Schmidt besprechen, der in Frankfurt am Main zu Theater- und Orchestermanagement viel forscht. Ich grüße Sie herzlich. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie herzlich. Hallo.
Herr Schmidt, was bedeutet es denn für Theater, wenn sie von öffentlichen Stiftungen getragen werden? Worin liegt der Unterschied zum Beispiel zur Trägerschaft in privater Stiftung?
Also eine öffentliche Stiftung ist erstmal keine Privatisierung. Und deswegen kann man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berliner Theater die Angst davor nehmen, dass sie privatrechtliche Verträge bekommen. Aber es ist natürlich eine Veränderung der Rechtsform des jeweiligen Theaters. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das ist die schlechtere, wäre Berliner Bühnen, Schauspielbühnen und eine Stiftung zu bringen, so wie den Opern. Und die bessere Form wäre, jedem Theater seine eigene Stiftung zu geben, weil dann das Theater weiterhin die Kontrolle hätte. Ansonsten würde ein Überbau geschaffen werden, der bei weitem nicht gut funktioniert.
Da werden wir gleich noch mal ein bisschen reinhorchen. Ich hoffe, dass unser Netz zu Ihnen gut hält. Es war gerade ein bisschen wackelig, aber wir konnten Sie verstehen, Herr Schmidt. Es gibt trotzdem Befürchtungen der Theater, dass zum Beispiel Werkstätten und Verwaltungseinheiten zusammengelegt werden. Ist denn das möglich, wenn die Landestheater von einer öffentlichen Stiftung getragen werden?
Ja, leider. Ich würde das sehr bedauern, wenn die Senatsverwaltung diesen Weg geht, weil wir sehen die Effizienzverluste, die zum Beispiel in den Berliner Hochschulen der Künste vorhanden ist. Dort hat man bestimmte Servicebereiche, sogenannte Service Center entwickelt und zum Beispiel für den ganzen Bereich IT oder auch für den ganzen Bereich Personal oder für Finanzen. Und das funktioniert weitaus schlechter als davor. Man hat also keinen wirklichen Mehrwert und ich würde ganz stark davon abraten, diesen Weg zu gehen, solche Service Center zu entwickeln.
Die Gewerkschaften fürchten auch schlechtere Arbeitsbedingungen, also dass zum Beispiel nicht mehr nach Landestarif gezahlt wird, berechtigt?
Nein, unberechtigt. Es würde sich dann um eine Stiftung des Landes handeln und dann würden auch Gehälter des Landes bezahlt werden. Also ich sehe das nicht, es sei denn, man würde eine Stiftung privaten Rechtes vorschlagen. Aber das wäre unmöglich.
In Berlin gibt es bereits die Opernstiftung, zu der die drei Opernhäuser, also Staatsoper, Deutsche Oper, Komische Oper, gehören. Ist das eigentlich ein gelungenes Stiftungsbeispiel? Kann man daraus für die Theater im Positiven oder Negativen lernen?
Ja, man kann davon lernen, aber leider nur im Negativen. Ich halte die Opernstiftung für absolut überflüssig, weil sie eine Art, eine zusätzliche Verwaltungsstruktur ist, die zudem sehr, sehr teuer ist. Und mit dieser Verwaltungsstruktur werden überhaupt keine Verbesserungen der Arbeitsbedingungen oder der Produktionsflüsse geschaffen. Das ist ein sogenanntes kulturpolitisches Instrument, das man damals eingerichtet hat, um den Menschen zu zeigen, hey, wir tun hier was. Es verändert sich etwas, aber im Grunde genommen hat sich nichts verändert, außer dass alle 5 Jahre ein neuer, teuer bezahlter Generalsekretär dieser Opernstiftung ernannt wird, der einen riesen Verwaltungsapparat um sich hat. Aber die Bühnen werden weder von der Qualität besser noch schlechter. Viel besser wäre es gewesen, man hätte jede Oper in eine einzelne Stiftung aufgefangen, um damit ihre eigene künstlerische Qualität abzusichern. Und so besteht natürlich die Gefahr, eine Stiftung als Überbau zu machen. Dann könnte man auch jederzeit eine der Opernbühnen schließen. Ja. Deswegen kann ich den Gewerkschaften und den Belegschaften der Theater nur empfehlen, einer Stiftung, die über alle Schauspielbühnen Berlins zuständig wäre, abzulehnen. Weil das macht mehr Ärger am Ende, als es Vorteile bringt.
Das halten wir mal an dieser Stelle so fest. Sie wiederum loben zum Beispiel mögliche Rechtsformen von Theatern, die in einer Mischung aus öffentlicher und privater Finanzierung bestehen, weil Sie sagen, das ist eine finanzielle Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität. Wäre das auch was für die Berliner Häuser?
Ja, das wäre die GmbH zum Beispiel. Oder eben, wenn jedes Haus eine einzelne Stiftung werden würde. Aber die GmbH hat den Vorteil, dass die Häuser ihre eigenen wirtschaftlichen Wege selbst bestimmen können, dass sie nicht so sehr überwacht werden durch die Senatsverwaltung und dass sie eine hohe Flexibilität haben bei der Verwendung der Mittel und auch bei der Bestellung des Personals.
Und das wäre dann auch Ihr Tipp für Berlin ganz spezifisch?
Mein Tipp wäre tatsächlich nicht die GmbH, sondern die Einzelstiftung für jedes einzelne Schauspieler, sodass das Deutsche Theater seine Stiftung hätte, das Gorki-Theater, die Volksbühne, die Parkaue und so weiter und so fort. Und was ich noch empfehlen würde, wäre die beiden Theater, das BE und auch die Schaubühne Berlin, aus der privaten in eine staatliche Stiftungsform zu überführen, um die Theater gleichzustellen. So sind die Bedingungen doch sehr unterschiedlich und auch die Kontrollmöglichkeiten des Senats sind dann sehr eingeschränkt.
Und lassen Sie mich zum Schluss noch kurz fragen, was würde das finanziell einsparen?
Wenn die Theater übernommen werden würden in eine staatliche Einrichtung, überhaupt nichts. Genauso wie auch die Umwandlung andersherum nichts einsparen würde. Einsparungen können immer nur von den Theatern selbst erfolgen.
Andere Rechtsformen. Für die landeseigenen Bühnen in Berlin werden derzeit angedacht. Über Vor-, Nachteile und Möglichkeiten habe ich auf Radio 3 mit Professor Thomas Schmidt gesprochen. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Wiedersehen.
Ja, ich danke Ihnen auch. Yeah, yeah, yeah.
Feeling love, my babe, like I'm doing all the time. I don't wanna feel in love, my babe. Better stay here across that line. It's strong, ain't wrong. Come along, make it all back today. This song, this home, kettle's on. Let it all slip away. Just want you, everybody, you, I just want you, ooh, ooh, I just want you, ooh, everybody, you, ooh, 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 I just want you. Just want you, everybody, you, ooh, ooh, ooh. I just want, hey, I just want you. Inside and be my fantasy, for I know we share the same needs. Call my tickets anywhere but here. We both long for excitement and heat. Be strong, it ain't wrong. Come along, we'll get past this someday. This song, this home, candles on, and tonight we gon' play. Turn around, for Richmond gets rocky someday.
tonight, only one thing to say. I just want you, 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 everybody, you, you, you. I just want you, you, you.
Unter dem Motto Wissen, Teilen, Entdecken findet heute zum ersten Mal bundesweit die Nacht der Bibliotheken statt. Kleine und große Bibliotheken, Spezialbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken machen mit und zeigen ihre vielfältigen Angebote. Auch in der Universitätsbibliothek Cottbus-Senftenberg sind viele Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Führungen geplant. Was genau? Darüber nun mehr auf Radio 3. Ich bin jetzt mit der dortigen Koordinatorin Sophia Hörmannsdorfer verbunden. Hallo.
Hallo.
Mit der Nacht der Bibliotheken möchte der Deutsche Bibliotheksverband und seine Landesverbände auf die vielfältigen Angebote und Services von Bibliotheken aufmerksam machen. Schöner Plan. 2006, da bekam ja Ihr Haus den Titel Bibliothek des Jahres verliehen. Was macht die Unibibliothek Cottbus-Senftenberg so besonders mit ihren drei Standorten?
Der Zentralcampus hat ein sehr besonderes Gebäude. Das ist ein Bau von Herzog und d'Oméron, also das ist auch für die Stadt ein sehr besonderer Bau. Und ansonsten sind wir tatsächlich eigentlich eine normale Universitätsbibliothek mit drei Standorten, weil eben die Universität auch mehrere Standorte hat und dann gibt es eben an jedem Standort auch die Bibliothek für die Wissenschaftler und Studierenden dort.
Aber nicht nur, Sie haben auch sowas wie die Bibliothek der Dinge. Was ist das denn zum Beispiel?
Ja, das ist jetzt das ein neueres Konzept, was viele Bibliotheken machen, auch unsere Stadtbibliothek macht es. Und da geht es darum, dass man eben nicht nur Bücher und Medien ausleiht, sondern eben auch praktische Dinge, also Elektrogeräte, also Dinge.
Die Bohrmaschine klassischerweise.
Übersetzer. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man halt eben mal braucht, aber nicht die ganze Zeit braucht. Und dann kann man die eben einmal kurz ausleihen. Und ja, das ist auch so von dem Sharing-Gedanken her.
Die Idee dahinter, Bibliotheken sind längst nicht mehr nur Wissenstempel, sondern ja, wie Sie sagten gerade, Sharing, also das Teilen steht auch an oberster Stelle. Können Sie das auch sozusagen anhand Ihres Publikums bestätigen? Kommen da auch nicht die üblichen Verdächtigen bei Ihnen vorbei?
Jeder kann einen Nutzerausweis bekommen, man zahlt auch nichts dafür. Also wir sind schon für die gesamte Stadt auch da, aber natürlich als Universitätsbibliothek liegt der Fokus auf der Versorgung der Universität erstmal mit den Services.
Mhm. Also viele Angebote und das an drei Häusern. Den Bau haben Sie schon genannt, über den reden wir auch gleich. Aber was eine Bibliothek dann doch ausmacht, sind natürlich die Schriften. Das Angebot der Bibliothek umfasst über 1,2 Millionen Bücher und Zeitschriften. Welche Schätze finden sich denn bei Ihnen?
Wir sind keine Bibliothek, die wirklich sehr viele Schätze hat. Also es geht schon um das Gebrauchsmaterial sozusagen für die Universität hauptsächlich. Aber wir haben im Magazin auch tatsächlich ein paar ältere Schriften und unser ältestes Werk ist von 1557, die Re Metallica von Agricola. Das war sehr lange ein sehr bedeutendes Werk, die sogenannte Bergbaubibel. Und mit diesem Werk hat sich jetzt tatsächlich eine Kollegin von mir auch mal ein bisschen näher beschäftigt und da wird sie heute Abend dann auch einen Vortrag dazu halten und das alles ein bisschen genauer erklären, wer dieser Agricola eigentlich war, wie der geforscht hat und wie er da zu diesem Werk gekommen ist und wie wir auch zu diesem Werk gekommen sind. Also wer da mehr wissen möchte, der kann heute Abend um 18 Uhr bei uns diesen Vortrag sich anhören.
Und damit sind wir schon bei dem heutigen Programm zur Nacht der Bibliotheken. Sophia Hörmannsdorfer, was haben Sie alles geplant?
Also wir bieten Führungen durch unser Haus an, einmal pro Stunde. Das macht eine Kollegin von mir, die haben wir genannt Behind the Scenes, so in die verborgenen Ecken, dass man eben auch mal in Bereiche der Bibliothek kommt, die man sonst so nicht sehen kann und ansonsten auch den Rest des Gebäudes einfach ein bisschen erklärt bekommt. Wir haben bei uns im zweiten OG gerade eine Ausstellung über künstliche Intelligenz. Die läuft jetzt gerade auch noch, diese Ausstellung. Und die Kollegin von unserem Multimedia-Zentrum, die sich darum kümmert, die macht dort auch Führungen. Wir haben einen Basteltisch, Upcycling mit Schere und Papier haben wir das genannt. Also dass man so ein bisschen aus alten Büchern, alten so Papierresten so ein bisschen österliche Dinge gestalten kann. Also auch ein bisschen was Haptisches. Dann haben wir zwei Vorträge, eben dieser Vortrag über unser ältestes Buch und dann noch ein weiterer Vortrag auch über das Thema künstliche Intelligenz, auch so im Kontext von Informationsvermittlung, also auch, wie gehen unsere Nutzer eben auch mit der künstlichen Intelligenz um, wie nutzt man die am besten oder wo muss man eben vorsichtig sein? Und das hat sie so unter das Thema Ostergrüße mit KI gestellt.
Und Sie hatten gerade auch schon den Bau erwähnt in Cottbus. Der ist ja wirklich besonders und auch spektakulär, 2004 eingeweiht. Das ist ein achtgeschossiger gläserner Bücherturm, ähnelt ein bisschen einem See mit vier länglichen Ausbuchtungen. Und auch Führungen wird es geben. Sie sagten, auch in Ecken, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat als Besucherin, als Besucher. Was sind denn das für Ecken?
Ja, das ist hauptsächlich das Magazin bei uns und ansonsten natürlich auch so ein bisschen die Mitarbeiterbereiche im 7. OG sind auch nicht zugänglich und so.
Vom 7. OG hat man wahrscheinlich auch eine wunderbare Sicht auf die Stadt.
Einen sehr schönen Blick, genau. Dort gibt es ein Foyer, da gibt es auch, werden immer wieder Veranstaltungen auch durchgeführt und da hat man tatsächlich über die Altstadt von Cottbus einen sehr schönen Blick. Genau.
Also ein Blick in dieses Gebäude lohnt sich allemal. Genau. Das kann man heute tätigen bei der ersten Nacht der Bibliotheken. Die fand übrigens vor 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen statt. Ab diesem Jahr soll sie alle zwei Jahre in allen 16 Bundesländern veranstaltet werden. So also heute ab 18 Uhr und dann bis 22 Uhr in der Universitätsbibliothek Cottbus-Senftenberg. Und darüber gesprochen habe ich auf Radio 3 mit der dortigen Koordinatorin. Das ist Sophia Hörmannsdorfer. Ich danke Ihnen.
Danke auch.
Beschwingt ist auf Radio 3 in nicht ganz so beschwingten Zeiten, das muss man ja zugeben. Trotzdem haben wir hier ein Django Deluxe gehört mit Them, Their Eyes.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit meiner Kollegin Anne Spohn einer Nachricht, ja, die ebenfalls nicht wirklich erquicklich ist. Der US-Auslandssender Radio Free Europe, er sendet jetzt tatsächlich nicht mehr aus Russland.
Senderchef Kappes sagte, er sei von der zuständigen US-Behörde informiert worden, dass die Satellitenverbindung gekappt wurde. Damit sei eine Ausstrahlung in Russland, in der Ukraine, in Zentralasien und Osteuropa nicht mehr möglich. Kappes hat außerdem betont, dass die US-Regierung den Sender gerne dicht machen möchte. Trump hatte Mitte März in einem Dekret drastische Kürzungen für die US-Auslandssender angeordnet, mit der Begründung, die Steuerzahler sollten nicht länger für radikale Propaganda aufkommen müssen. Radio Free Europe hat seinen Ursprung im Kalten Krieg. Damals sollte der Sowjetischen Propaganda kontern. Inzwischen konzentriert sich die Berichterstattung auf autoritär geführte Länder, wie zum Beispiel Russland, China oder den Iran. Seit 1995 liegt der Hauptsitz des Senders in Prag und der Sender wird in 23 Ländern in 27 Sprachen ausgestrahlt und erreicht pro Woche etwa 50 Millionen Menschen. Das sind Dimensionen.
Das sind Dimensionen und das sind wirklich, ja, eine von vielen schrecklichen Nachrichten. Anders kann man es ja nicht sagen.
Ja.
Jetzt kommen wir zu dem Regisseur Lanthimos, bekannt durch den Film Poor Things mit Emma Stone. Der griechische Regisseur darf nicht auf der Akropolis drehen.
Yorgos Lanthimos ist ja einer der bekanntesten Regisseure Griechenlands. Hier Poor Things, ein genialer, grandioser Film, wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Und er wollte jetzt auf der Akropolis in Athen ein paar Szenen für seinen neuen Film drehen im April. Der heißt Bougonia und Emma Stone spielt auch wieder die Hauptrolle, aber das griechische Kulturministerium, das hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Die Szenen, also er wollte da quasi auf der antiken Welterbestätte, er wollte drehen, dass da Tote herumliegen und da hieß es dann, das passt nicht so richtig. Dem Regisseur wurden aber Ausweichdrehorte vorgeschlagen in der Nähe der Akropolis und die Science-Fiction-Komödie Bougonia soll trotzdem im November in die Kinos kommen.
Von Griechenland jetzt nach Frankreich hier auf Radio 3. Dein Tipp, der ist durchaus frankophil.
Oh la 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 la, Frankreich, 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 Frankreich.
Ja, für alle frankophilen Freunde wird im Centre Français Berlin im Wedding morgen das große Fest der Frankophonie gefeiert. Veranstaltet wird das vom Netzwerk der Botschaften und Vertretungen der Frankophonen in Berlin. Da gibt es dann mehr als 20 Vertretungen frankophoner Länder, die sind vor Ort und geben Einblicke in die kulturelle Vielfalt ihrer Regionen. Außerdem Konzerte, Workshops, Filme, Performances, Ausstellungen und auch viel Kulinarisches ist dabei. Das Institut Français Berlin wird auch mit einem Stand vertreten sein. Abends ab 9 Uhr gibt es dann ein DJ-Set. Viel zu entdecken, zu erleben. Morgen ab 16 Uhr im Centre Français de Berlin im Wedding in der Müllerstraße und alles ganz gratis.
Das klingt wirklich toll. Danke dir, Anne.
Merci.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Mehr Vergnügen an Büchern könnten Sie haben mit unseren Literaturagenten samt bester Kontakte in die Branche. Es geht um die wichtigsten Neuerscheinungen und um neue Perspektiven. Bekannte Autorinnen und Autoren schmökern in Werken der Kollegen. Prominente verraten, welches Buch sie umgehauen hat. Und suchen Sie eins, das punktgenau zu Ihrer Lebenslage passt? Dann buchen Sie die Buchbehandlung. Profitieren Sie vom Wissen unserer Agentinnen und Agenten in der etwas anderen Literatursendung Die Literaturagenten mit Thomas Böhm, Marie Kaiser, Anne-Dore Krohn und Gesa Ufer. Immer sonntags um 18 Uhr. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Twisted Invention, so heißt diese Komposition von Hannu Keller hier auf Radio 3 und das um 16.41 Uhr. Der Radio 3 Kultursalon, der findet jeden Mittwoch bei uns im RBB in der wunderbaren Dachlounge statt im 14. Stock und am kommenden Mittwoch heißt es dort der Gute Salon und der Name ist Programm. Meine Kollegin Petra Gute, die dort regelmäßig Gäste aus der vielfältigen Berliner und Brandenburger Kulturlandschaft begrüßt, wird sie auch an diesem Abend willkommen heißen und einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Salon gibt sie uns jetzt hier auf Radio 3. Petra, ich grüße dich. Hallo.
Hallo Shelley.
Du hast wieder großartigen Besuch. Eine ganz besondere Künstlerin, wie ich finde. Wen hast du eingeladen?
Also ich muss ja wirklich gestehen, ich bin ein totaler Fan von ihr und verehre sie seit Jahren. Katharine Merling, du kennst sie auch. Und man kann sie, glaube ich, einfach nur verehren. Sie ist die beliebteste Berliner Schauspielerin. Sie bekommt zum 8. Mal den Goldenen Vorhang im Juni als beliebteste Berliner Schauspielerin. Und ich finde, völlig zu Recht.
Das finde ich auch. Was macht sie denn für dich so besonders als Künstlerin?
Ich glaube, das ist ihre Vielfältigkeit. Die kann einfach alles. Also sie kann wunderbare Chansons singen von Edith Piaf, von Judy Garland. Sie ist als Roxy Hart in Barry Koskys Chicago-Inszenierung in der Komischen Oper im Schiller-Theater sensationell zum Niederknien. Sie singt aber ganz wunderbar auch Kurt Weill, Bert Brecht und sie ist auch irre lustig. Also ich weiß nicht, ob du Der Palast gesehen hast, diese ZDF-Serie für die Stadtpalast, wo sie Gina Giambetti spielt, eine italienische Show-Diva im perfekten Italienisch und sie ist wirklich so lustig da und das, diese Vielfältigkeit, das fasziniert mich total an ihr.
Mich auch und eben der Humor und auch die Vielsprachigkeit, denn diese Sprachen klingen bei ihr wirklich alle perfekt und ich finde ja sie so intensiv auf der Bühne. Sie kann dann wirklich so Gänsehaut zur Gänsehaut bringen. Also sie ist wirklich eine fantastische Künstlerin und ihr werdet nicht nur über die vielfältigen Projekte, du hast ja einige gerade genannt, sprechen, sondern es wird auch Musik geben.
Es wird Musik geben. Also wir spielen einige ihrer tollen Aufnahmen, zum Beispiel das Kurt Weill-Album mit Joanna Malwitz, das sie letztes Jahr aufgenommen hat, die 7 Todsünden, dann die Straßen von Berlin, Viva la Vida, einer ihrer ganz tollen Songs. Sie wird aber auch live singen vor Publikum. Wir haben ja volles Haus nächste Woche, hoffentlich dann im 14. Stock mit grandiosem Blick über Berlin. Und wir werden aber nicht nur singen und wir werden auch ganz viel sprechen. Sie ist ja jemand, die sich sehr einsetzt für den Erhalt der Berliner Kulturlandschaft. Sie war bei diesen ganzen Protestkonzerten auch dabei und kämpft sehr, dass die Kultur in Berlin erhalten bleibt. Und sie sagt, das ist, macht Berlin aus, macht Berlin für sie ja aus. Sie lebt seit einem Vierteljahrhundert in dieser Stadt und dafür setzt sie sich auch enorm ein. Und darüber werden wir auch sprechen.
Ein vielseitiger Salon also am kommenden Mittwoch in der RBB Dach Lounge in der Gute Salon mit meiner Kollegin Petra Gute und Katharine Merling. Danke für deinen Besuch hier auf Radio 3, liebe Petra. Viel Spaß am nächsten Mittwoch. Der Eintritt in den Kultursalon ist übrigens kostenlos. Anmelden müssten Sie sich allerdings, und das geht ganz einfach, über unsere Webseite radio3.de. So, genug gesprochen über Katharine Merling. Hier ist sie mit deinem Lieblingssong,
unbedingt,
Petra.
Ja.
Die Straßen von Berlin.
Mich daran, dass ich am Leben bin, dass ich noch lieben kann und wer ich wirklich bin. Du erinnerst mich daran, was meine Träume waren, was ich mal wollte vor vielen Jahren. Ich hab's vergessen und laufe ziellos durch Berlin, bin wie besessen auf der Suche nach dem Sinn. Wo geht die Liebe hin, wenn sie geht? Wo geht die Liebe hin? Ich will den Frühling und du willst mich. Ich brauch den Wind in meinem Gesicht. Ich kann nicht bleiben, ich ich werd dir schreiben. Es fällt mir schwer, mich dir zu zeigen. Drum werd ich weiterziehen durch die Straßen von Berlin. Ich kann nicht bleiben, mein Herz nicht zeigen. Ich will nicht fliehen, doch muss ich weiterziehen durch die Straßen von Berlin.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt.
Der Wissende weiß, dass er glauben muss.
Keeps me believing, although you're deceiving. My kind of love. lips, your kind of lips. When love comes stealing, encourage that feeling. My kind of love, one way to paradise. Although you're happy today, you may be gone tomorrow. Love comes but once, don't be a dunce. When you meet it, steal it, beg or borrow. I'm fond of you, you're fond of me. So tell me you love me and hug me and squeeze me. My kind of love, one way to paradise.
Louis Alter, My Kinderlove hier auf Radio 3 und das um kurz vor 17 Uhr. Nach 17 Uhr, da schauen wir mal ein wenig in die 75-jährige Geschichte der ARD. Denn zu diesem Jubiläum, was wir in diesen Tagen auch bei uns begehen, sowie andere Sender, wollen wir tatsächlich mal ein bisschen schauen, was die anderen machen und haben so kleine Ringtausche vorbereitet. Dieses Mal schauen wir in das Programm von SWR Kultur. Das also in wenigen Minuten hier bei uns auf Radio 3. Some music.
importa la distancia que de ti me separe. Cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe. Cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de
Osterfestspiele in Rheinsberg. Sie bereiten Ihnen Tage voller Musikkultur. Da gibt es eine selten aufgeführte Mozart-Oper. Der königliche Hirte mit der Kammerakademie Potsdam und Gesangswettbewerbsgewinnern aus Rheinsberg. Oder Karl Heinrich Grauens Oratorium Der Tod Jesu. Mit der Lautenkompanie Berlin und dem Kammerchor der Berliner Singakademie. Oder ein Schäferspiel von Goethe. Oder ein Matinee-Konzert mit lautmalerischen Naturschilderungen unter dem Motto Der Traum von Arkadien. Lauter traumhafte Oders. Bei den Osterfestspielen in Rheinsberg. Ab 17. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Einen genauen Tag nannte ein Sprecher der Autobahngesellschaft aber noch nicht. Katharina Trümper, RBB 24.
Die Brücke wird abgetragen. Eine Sprengung kommt wegen der Bebauung in dem Gebiet nicht in Frage. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann soll auch der S-Bahn-Verkehr wieder rollen. Im Anschluss wird eine neue Brücke gebaut. Sie gehört zum Autobahndreieck Funkturm im Westen der Stadt. Laut der Planungsgesellschaft Degis soll es wieder 3 Spuren pro Fahrtrichtung geben. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz dagegen hat gefordert, die Ringbahnbrücke mit weniger Fahrstreifen wieder aufzubauen, um den Autoverkehr zu reduzieren.
Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben droht ein unbefristeter Streik. In einer Urabstimmung haben 95,4% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dafür gestimmt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Streik tatsächlich kommt, ist aber noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommender Woche eine Schlichtung läuft. Die Schlichter sind Brandenburgs früherer Ministerpräsident Platzek für die BVG und Thüringens Ex-Regierungschef Ramelow für Verdi. China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt, in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden, zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt der USA, Waren aus fast allen Ländern der Welt mit höheren Zöllen zu belegen. Chinesische Produkte hat US-Präsident Trump mit zusätzlichen 34% Einfuhrzoll belegt. Berlins frühere Gesundheitssenatorin Kalajdzic ist wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Der Mitangeklagte, Chef einer Werbeagentur, wurde wegen Bestechung schuldig gesprochen. In dem Prozess vor dem Landgericht ging es um die Kosten der Hochzeitsfeier der SPD-Politikerin. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Wirtschaftsstrafkammer sah als erwiesen an, dass die Ex-